Ich hoffe, wir schaffen das ganze Kapitel zusammen. Es geht sehr gut voran in der Urchristengemeinde. Tausende bekehren sich und diejenigen, die sich bekehren, sind ständig miteinander zusammen in der Gemeinschaft. Sie teilen alles, was sie haben, miteinander, tragen einander Last und erfüllen so die Ordnung Gottes in Jesus Christus. Sie haben Bibelstunden, nehmen Abendmahl und sind einträchtig beieinander. Es ist eine echte Erweckung. In dem Kapitel, das wir jetzt lesen, ist die Rede von 5000 Männern. Und wir haben am Sonntag gesehen, dass 5000 Männer bedeutet wahrscheinlich ebenso viele Frauen und Kinder, Mädchen und Jungs. Also schon heftig, was da passiert ist in sehr kurzer Zeit. Der Segen ist groß, die Jünger tun Wunder, Menschen werden geheilt. Die Gemeinschaft erweist Substanz. Es kommt gute Frucht hervor aus der Gemeinschaft heraus. Das ist die Situation, in der wir jetzt stehen. Und wir lesen in Vers 1, während sie zum Volk redeten, also die Jünger sind am Predigen, am Evangelisieren, es sind unterm Volk wahrscheinlich unheimlich viele Fragen, wie passiert denn das? Sowas haben wir noch nie gesehen, dass Menschen so glücklich beieinander sein können, dass Menschen so ordentlich und ehrlich und aufrichtig im Licht leben und sich so freuen in alle Freiheit. Das kennen wir nicht. Kommen ja viele Fragen auf. Es passiert auch mal bei uns, wenn wir hier unsere Eltern oder Verwandten oder Freunde anschleppen und sagen, ja, ich weiß nicht, das alles mit Jesus und so, ich habe meinen Gott. Aber die Gemeinschaft, die finde ich ja so schön bei euch. Ich habe noch nie gesehen, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen, Geschichten der Gesellschaft, verschiedenen Altern so herzlich miteinander umgehen. Die Freiheit hat mich beeindruckt und ich komme auch gern deswegen. Und wir haben Leute, die sich auch lange aufgehalten haben, aus diesem Grund allein in unserer Mitte und sich dann irgendwann nicht bekehrt haben und abgedackelt sind. Und wenn man sie begegnet auf der Straße, sagen sie, ah Mann, ihr, ich muss euch mal wieder besuchen, bei euch ist es schön. Das erlebe ich häufig. Ich denke, ihr habt das auch gehört oder vielleicht auch persönlich erlebt. Auch wenn viele Dinge für die Menschen, die uns nur besuchen, fremd sind, dennoch spüren sie diese Eintracht, diese Liebe, diese Freiheit in unserer Mitte. Ich hoffe es zumindest. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Und so war es in der Urchristengemeinde und der Teufel kann das nicht sehen. Das macht ihn richtig wütend, zu sehen, wie Liebe, Freude und Freiheit sich ausbreiten in Jerusalem unter Gottes Volk. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Mittendrin, während er sprach, marschieren sie hinein und gehen direkt auf ihn zu. Den wurmt das echt, dann passt es auch nicht. Sie mochten Jesus nicht und haben sich für Jesus nicht entschieden. Sie wollten nicht den unteren Weg gehen, sondern sie wollten angesehen werden nach wie vor als die großen, frommen Machthaber, die alles im Griff hatten. Und das, was Jesus tat, da er Licht war, hat sie provoziert. Und es ist immer so, oder es sollte so sein, auch in der Gemeinschaft, die wir haben, die Gemeinschaft, die ja auch begrenzt ist in der Welt, da wir nicht alles mitmachen können, was wir sehen. Wir sind gern mit unseren Nachbarn, Arbeitskollegen zusammen, wir haben sie lieb, wir sind uns sympathisch, sind ja auch alte Freunde, aber wir können nicht so leben, wie sie leben. Wenn es darum geht, Jungs, noch ein Fläschchen Bier und dann ab zum Steintor, das geht dann nicht mehr. Dann müssen wir sagen, nein, ich habe zwar zwei Bierchen mitgetrunken, aber so weit kann ich und will ich nicht gehen. Dann entstehen Probleme. Und das ist auch bei der Steuererklärung, das ist im Betrieb bei Wahrheit und Lüge, den Chef betrügen, das können wir nicht alles mitmachen. Jesus tat es auch nicht und hat eine Form von Frömmigkeit gepredigt, dass sie provoziert hat, weil sie ja Heuchler waren. Sie waren religiös, sie taten so, als ob sie rein und gut waren, innen drin, aber waren sie wie Gräber, voller Würmer, Zerfall. Jesus aber als Licht in ihrer Mitte, weil er ja aufrichtig und ehrlich war, hat er in der Gemeinschaft ihren falschen Denken und Verhalten, Tun und Reden aufgedeckt. Und deswegen wollten sie von vornherein, der Satan wollte von vornherein, der Widersacher, wollte von vornherein das Lichtlein auslöschen, schon bei der Geburt. Warum? Weil Jesus Christus das Licht der Welt ist. Und wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, und wenn wir Gemeinschaft im Licht haben, fühlt sich die Welt angeklagt. Man braucht gar nicht den Mund aufzutun, sie spüren das schon oft. Hier lebt die Gemeinschaft, die Urchristengemeinde, wie Gott es eigentlich gedacht hat. Sie waren radikal und konsequent. Sie haben nichts Unreines in ihrer Mitte geduldet. Und aus diesem Grund hat der Widersacher und religiöse Menschen sie angegriffen. Das schlechte Gewissen schlagen zurück. Entweder weicht ein Mensch aus, wenn er im Licht offenbar wird. Er nimmt Abstand zu uns, will nichts mehr mit uns zu tun haben. Oder er bleibt dran und kritisiert uns. Das Prozess steigert sich normalerweise bis dahin, dass wir angegriffen werden. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Entweder bekehren sich unsere Verwandten und Freunde und Bekannten, oder irgendwann werden sie die Kurve kratzen. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Also Vers 2 in der Luther-Übersetzung ist verwirrend. Also ich könnte es nicht einmal folgen. Vielleicht liegt das an Mangel an Deutschkenntnis. Aber ich habe dann nachgeschlagen und die Elberfelder gefunden. Da steht empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Ihr Problem war nicht mit Gott, ihr Problem war mit Jesus. Jesus, der das Licht der Welt ist. Und das wird deutlich im Text, später im Text. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Hier kriegen die von außen Druck. Und was passiert? Es bekehren sich noch mehr. Das hat nichts gebracht. Pharisäer haben das schon gesagt. Was soll das hier? Der Druck, die Verfolgung. Wir stellen die ganze Situation, auch Jesus im Mittelpunkt. Das ist taktisch falsch, politisch falsch. Wir ignorieren das lediglich Und wenn es nicht von Gott ist, stirbt es ab. Es wird vergehen, die Sache mit Jesus. Aber wenn es von Gott ist, kommen wir sowieso nicht gegen an. Und da es von Gott ist, kommen die nicht an. Was die tun eigentlich ist, sie fördern das Ganze. Hier steht im Vers 4, aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, mittendrin auch in diese Situation sicherlich, wo der Widersacher hat gemeint, ich bringe das zum Halt, ich stelle das alles in Frage, ich nehme diesen Männern ihre Autorität, ich kritisiere sie, wir reißen sie auseinander. Was passierte? Es bekehrten sich noch mehr. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas, Johannes und Alexander und alle, die von den hohen Priester geschleckt waren. Und sie stellten, wahrscheinlich heißt das deswegen schlecht, oder? Geschlecht, weil sie böse waren. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten. Er ist hart und klar und deutlich in dem, was er sagt, aber er verliert nicht Achtung vor den Menschen. Hier wird die Kraft des Heiligen Geistes sichtbar in Petrus' Mut, sein Freimut. Aber da es im Geist ist, ist es in aller Achtung vor den Personen, mit denen er zu tun hat. Gott liebt und achtet alle Menschen und Gott verliert nie seine Achtung vor den Menschen. Er verachtet das, was der Mensch tut, auf jeden Fall. Und er hasst Sünde, aber er achtet den Menschen. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat, wie ich am Sonntag sagte, es ist doch verrückt, ne? Unsere Teenies bekehren sich hier in der Gemeinde und die Eltern, die nicht gläubig sind, machen sich Sorgen, dass ihre Kinder nicht mehr saufen gehen, nicht mehr in der Diskothek, dass sie nicht mehr rauchen, dass sie nicht mehr Kondome in ihren Taschen tragen, dass sie nicht mehr lügen und betrügen. Sie werden richtig beunruhigt, dass ihre Kinder so lieb und gut geworden sind. Ist das nicht verrückt? Das ist aber das, was hier steht. So verfinstert ist der Mensch, dass sogar die Eltern sich Sorgen machen, wenn ihre Kinder nicht böse sind. Das ist ziemlich spitz gesagt, aber es stimmt. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat. Jesus hat nie was Böses getan, es war alles nur gut. Aber die ganze Welt ist gegen ihn, ist doch so verrückt. Ne? Ist überhaupt keine Logik drin, der Teufel ist unlogisch. Der ist so von Hass, ein blinder Hass getrieben, dass er Dinge tut, die unmenschlich sind, ohne Verstand. Der tobt nur, der denkt nicht einmal darüber nach. Das ist auch der Grund, warum er Jesus tötete. Er hat gar nicht darüber nachgedacht, was er tat da. Als er Christus, der keine Sünde hatte, tötete, hat er sich so ein Gott versündigt, dass er sich selber zerstörte. Deswegen nahm sich auch Judas das Leben. Wenn wir heute verhört werden wegen dieser Wohltat an den kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so seid euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan. Hier, er ist höflich, aber direkt. Im Namen Jesu Christi von Nazareth. Er sagt nicht in Christus, er sagt nicht in Jesus Namen, er sagt Jesus Christus von Nazareth. Da es ja viele falsche Jesus gibt. Er sagt das ganz klar. Welcher Jesus hier? Denn ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Hier gibt es über diesen Vers eine Auslegung, die nicht unbedingt unterstützt wird von der Bibel. Es gehört einfach zu der jüdischen Geschichte aber dazu, das wird durchaus als Geschichte akzeptiert. Beim Bau des Tempels hatten die Metzer, einen Stein geschnitten, fertig gemacht und hingeschickt zum Tempel. Und diejenigen, die den Tempel gebaut haben, wussten nicht, was sie damit anfangen sollte. Es passte irgendwie nicht und die haben diesen Stein verworfen und die haben das sogar in Tal hineinrollen lassen, einfach weggestoßen, diesen Stein verworfen. Und zwar in dem Tal, in diesem selben Tal, in dem Kidron-Tal, wo der ganze Unrat der Stadt einfach hingeworfen wurde. Wo auch zu Zeiten der Könige Kinder geopfert wurden in Israel. Und dieser Tal war ein Zeichen für die Hölle. In dem Tod, da wo Unrat hingehört. Und es soll so sein, dass dieser Stein einfach weggeworfen wurde, beziehungsweise weggerollt und im Tal gelandet ist. Also verstoßen, abgelehnt. Der Stein, das eigentlich die Bauleuten nichts zu anfangen wussten, oder? Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Ihr habt Pharisäer, Sadduzäer, Schriftgelehrten, Jesus nicht angenommen. Er passte nicht hinein in euer Tempel und euer religiöser Bau. Ihr wusstet nicht, was ihr mit ihm anfangen solltet und aus diesem Grund habt ihr ihn einfach verworfen. Für euch galt er nicht. Für euch war er durchaus ein Bibellehrer, ein frommer Mensch, ein Unruhestifter, ein ganz Radikaler. Aber als Gottes Sohn, als Eckstein, das, was er eigentlich ist, wonach sich alles richtet im Bau. Denn wenn wir versuchen zu bauen ohne Eckstein, klappt das nicht. Nicht einmal beim Keller. Wer gebaut hat, weiß das. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinen anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Der Weg ist schmal, die Pforte ist eng, das zum Leben führt. In keinen anderen Namen. Mein Sohn war bei mir ein paar Tage und ich habe mich so gefreut und die Gemeinschaft war gut. Mein Sohn, der 36 Jahre alt ist und den ich eigentlich schon Jahre nicht mehr gesehen habe, kurze Begegnung zwischendurch, aber keine Gemeinschaft. Er wollte auch nicht mit mir essen und ich will nicht die ganze Geschichte erzählen, auch warum und weswegen. Ich habe mich fürchterlich an ihm versündigt, an meinen Sohn. Beide Söhne, die großen Söhne, die ich hatte noch vor der Zeit, bevor ich mich bekehrt habe. Und die halten mich und hielten mich und halten mich für ein frommer Spinner, ein selbstgerechtes Schwein. Und sie haben sicherlich in vielen Dingen auch recht. Nach all dem, was geschehen ist zwischen uns, nach all dem, was ich den beiden angetan habe, grausame Dinge, können sie nicht verstehen, dass ich nun ein frommer, religiöser Mensch geworden bin. Aber Gott hat das durch äußere Not geschenkt, dass mein Sohn ja zu uns zurückgekehrt ist innerlich und mit uns Zeit zusammen verbringt. Er ruft an und wir begleiten ihn im Moment. Wir tragen seine Last. Er hat eine große Last, da ist große Not in sein Leben entstanden. Und durch diese Not hat er sich geöffnet. Und wir sitzen dann wieder zusammen, lange Rede, kurzer Sinn, und reden dann über Gott. Und er ist ganz offen, über Gott zu reden. Er meint, eigentlich ist es offensichtlich, dass es einen Gott gibt. Ihr habt da gar kein Problem mit. Aber diese ganze Sache mit Jesus, das ist mir einfach viel zu eng. Ich sehe auch Gott in dein Leben. Ich sehe, dass Gott, das hat er mir wörtlich gesagt, auch nicht nur Böses, dass du nicht nur Böses getan hast, Papa, sondern er war sehr offen. Er ist 36 Jahre alt. Er meint, aber Gott hat auch vieles Gute. Und ich sehe auch das Gute, was Gott getan hat in dein Leben und durch dein Leben. Das sehe ich alles. Aber muss das jetzt nun Jesus sein? Kann es nicht Mohammed sein oder Buddha? Du nimmst das alles viel zu persönlich. Du fixierst dich hier, Papa, du wärst gesetzlich, auf eine Person. Aber das ist gerade, was die Schrift sagt. Es gibt keinen anderen. Und weil die Urchristengemeinde das ja so genau gesehen hat, mit der Verkündigung, mit dem Brotbrechen, wessen Brot bricht man, wessen Blut trinkt man, wenn es nicht Jesus Blut ist. Das waren Jesus Frichts. Hier ging es nicht um Gott. Neulich war ich bei einer Veranstaltung, das hat mich so betrübt. Das waren wiedergeborene Brüder und Schwestern, aber das ging, bitte, der Vater, Gott ist Jesus Vater. Es geht hier um Vater, Sohn und Heiliger Geist. Kein Problem. Aber wenn wir nur von Gott reden und den Namen Jesus nicht mehr aussprechen können, dann denke ich, da ist irgendwas faul dran. Das ist ein kostbarer Name. Jesus bedeutet für mich Blut, Vergebung, Freiheit, Wiedergeburt. Gott gibt mir das nicht. Es gibt mir Jesus, es gibt Gott selber, sagt, es gibt keinen anderen Mittler. Und weil sie es so eng sehen, haben sie sogar unter den Frommen Probleme. Bin ich bereit, diese Probleme in Kauf zu nehmen? Und Jesus treu sein, sein Geist und den Vater im Himmel, den Weg zu gehen, den Gott für mich in Jesus Christus bestimmt hat. Das ist ja Gottes Weg. Wenn, dann meine ich meine es vom ganzen Herzen, dieser Text heute hat mich so ermutigt. Wenn wir das so genau sehen mit Jesus, du bist es Herr, du und du alleine, dich lieben wir. Dein Geist wollen wir haben, Jesus. Dein Vater lieben wir. Dein Vater, der dich gesandt hat. Den lieben wir. Wenn wir so radikal sind, werden wir das erleben. Ich glaube das vom ganzen Herzen. Wenn wir Gott treu bleiben in der Radikalität und allerletzte Konsequenz, wird er seinen Geist ausgießen. Irgendwann. Und es wird das passieren, weil es eine natürliche Folge ist. Ich will meine Frau, ich will doch Gabi vom ganzen Herzen lieben und nur sie lieben. Es ist meine Gabi. Sie ist nicht irgendein Weib oder eine von vielen Frauen in meinem Kopf und meinem Herz. Nein, es gibt nur die eine. Und wenn es zu Frauen geht, sitzt meine Gabi bei mir auf dem Thron. Wie werde sie das schmerzen, wenn ich das nicht täte? Die Frau, der ich Treue versprochen habe, sie hat sich mir hingegeben, hat mir Treue versprochen. Sie lebt für mich und ich lebe für sie. Wenn sie dann irgendjemand anders da hätte. Und in keinem anderen ist es Heil und ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Es gibt so viele, die auch sagen, ja, macht das nicht, ihr provoziert nur mit Jesus. Wir dürfen nicht provozieren. Menschen werden weglaufen, die Ohren zumachen. Nein, 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 nein. Diejenigen, die Gott suchen und Erlösung suchen, werden diesen Namen Jesus als etwas so Süßes. Der Name Jesus wird ihr Herz anrühren und öffnen. Denn er ist der Schlüssel zu unserer Beziehung zu Gott und nichts anderes. Sie sahen aber der Freimut des Petrus. Ja klar, er bekannte sich zu diesem Jesus, der gekreuzigt wurde. Das war doch ein Problem in Israel, in Jerusalem. Den Namen Jesus, Mann, da hat sich was bewegt. Ich glaube nicht, dass ich das finde. An der einen Stelle aber steht, wer den Jüngern vorgeworfen, diese, die die ganze Welt auf den Kopf stellen. Ende Apostelgeschichte irgendwo. Ha? Paulus sagt das. Ende Apostelgeschichte, ist ziemlich am Ende. Diese, die die ganze Welt auf den Kopf stellen. Das geht nur, wenn wir radikal sind. Durch liberales Verhalten, durch politische Korrektheit werden wir das nicht tun. Das sind dumme Fischer hier. Sie haben mal den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich. Denn sie merken, dass sie ungelehrte und einfache Leute sind. Das, was Radikalität schenkt, das sind einfache Menschen. Sie sind auch immer einfach. Sie sind mit einem niedrigen IQ geboren. Sie sind nicht besonders intelligent. Aber mit der Salbung des Heiligen Geistes kommt solche Weisheit heraus und solche Kraft, dass sie das nicht begreifen. Das sind doch Fischer. Das kann nicht sein, dass sie die Schrift so tief verstehen und in solch eine Kraft auslegen, dass sogar kranke Menschen, die nur zuhören, gesund werden. Das kann nicht sein. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie sich hinaus aus dem Hohen Rat und verhandelten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Eigentlich hätten sie sich fragen, was sollen wir mit Jesus tun, oder? Das sind doch nur die Apostel, die Boten Christi. Die Frage ist doch nicht, was machen wir mit denen, sondern was machen wir mit Christus? Das ist die Frage, dass dein Leben auch verändern wird. Was mache ich mit diesem Christus? Nehme ich ihn an oder verwerfe ihm derjenige, der das Eckstein ist? Was wollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter Einreise unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinen Menschen in diesen Namen reden. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in den Namen Jesus. Ihr könnt das in Gottes Namen, ihr könnt Jehova sagen, aber sagt bitte nicht Jesus. Das scheidet die Geister. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Sie wussten ganz genau, das war eine ihrer Grundlagen, dass sie nicht das Volk gehorchen, sondern Gott. Darauf wurden die eingesegnet. Das war die Grundlage ihrer Berufen. Nicht, dass sie den Volk gefallen, sondern Gott gefallen. Ein gottgeweihtes Leben, wo wir Gott gefallen wollen zuerst und vor allen Dingen. Sie waren aber Politiker, wie die Kirche es heute ist. Oder? Neulich habe ich in der HZ gelesen von der materiellen, finanziellen Not in der Kirche. Und ich empfinde das als traurig. Ich bin auch Lutheraner und ich bin in meinem Herz der lutherischen Kirche positiv eingestellt. Ich will nicht auf der lutherischen Kirche herumreiten. Nur ich frage mich, was ist denn da drin los, wenn der Superintendent einen Artikel, die Hälfte der HAZ-Zeitung, der Größe, die Hälfte der Seite, redet über die finanzielle Not in der Kirche und erwähnt nicht einmal Glaube, nicht einmal Gebet, nicht einmal Gott. Das Wort Gott war nicht zu finden in seinem Vortrag und ihm ging es darum, wie bringen wir das in Ordnung? Der Mann ist ein Politiker,
Arbeitsstellen streichen. Nicht ein Wort von ehrenamtlicher Arbeit, von Gottvertrauen. Was ist denn das? Wie sollen sich dann Menschen durch diese Kirche bekehren, wie sie sich durch die Urchristengemeinde bekehrt haben? Das ist doch unmöglich, das geht gar nicht mehr. Wir können es ja nicht lassen. Hier sprechen Sie über die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Geist in uns ist, ist solch eine Kraft, dass wir eigentlich, Petrus spricht von diesem geistlichen Muss. Ich muss. Es ist damals mit Gabi, sagte sie zu mir, ja gut, aber geh und nicht erzähl die ganze Welt, dass ich mich jetzt auch in dich verliebt habe. Ich habe ja ein Jahr auf sie gewartet. Sie war in jemand anders verliebt. Und nun kommt sie zu mir einen Abend und sagt mir, Peter, plötzlich ist wie ein Schalter umgeschmissen worden. Ich bin mit Blindheit geschlagen worden und hab dich jetzt lieb. Aber erzähl es kein. Du, das war ein Muss, ich kriegte das nicht in den Griff. Ich war kaum weg, da war ich schon am Telefon. Opa, Oma, Papa, Mama, Leute in der Gemeinde, wir wollen nur drüber beten. Ich darf es nicht erzählen, aber fürs Gebet. Das ist doch so. Diese Liebe für Jesus muss so in uns brennen. Es muss ein Feuer sein, das in uns nicht zu löschen ist. Und es muss mittendrin, es muss in mein Herz sein, es muss in Achims Herz, es muss in Sigis Herz und es muss in Jörgs Herz. Es muss auf unsere Frauen umgehen, es muss in den Herzen der Diakone sein, die Hauskreisleiter. Es muss solch ein Feuer sein für Jesus. Nicht so, ich habe oft Angst, dass ich und dass wir in so eine Art schlappe Frömmigkeit hineinrutschen. Ich habe wirklich Angst. Mir ist es nicht peinlich, dass Menschen meine Begeisterung und Liebe für Jesus sehen. Das ist doch für mich gestorben, sein Leben für mich gegeben. Wenn er es nicht getan hätte, wäre ich heute tot. Denn der Mensch war über 40 Jahre alt. Dieser 40 Jahre alte Mann, der ja geheilt worden ist, war nur bei der Heilung dabei, das liebe ich. Er ist bei der Auseinandersetzung. Diese Männer sind in der Gefahr, ihr Leben zu verlieren. Die Pharisäer möchten sie genauso töten wie sie Jesus. Was macht dieser Mann, der geheilt wurde? Stellt sich zu den Aposteln, zu Jesus und zu den Aposteln und begibt sich in Gefahr. Er hat ja Leben gefunden und er hat solch ein Leben gefunden, dass er weiß, ich kann es nicht mehr verlieren. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren. Also die waren anscheinend auch in Irland. Ja. Habe ich nicht gewusst. Ey. Wisst ihr, die haben nicht gesagt, nach diesem Stress, nach diesem Druck mit den Pharisäern, versteht ihr? In U-Haft und die ganze Bedrohung. Wir müssen uns zurückziehen nach Mallorca und uns ein bisschen erholen. Gott ist ein Gott, der gut ist. Er gönnt uns das auch schließlich, oder? Wir sind fertig. Ne? Wir brauchen ein Bierchen. Nein, sie kehren zurück. Das ist ein Zeichen, es hört nicht auf. Es ist einfach, es brennt und brennt und brennt. Und als man sie hatten gehen lassen, kamen sie zu den Ihren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und der Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Herr, du siehst unsere Not, wie wir unter Druck gewesen sind. Herr, schenk, dass die Gemeinde uns wieder auferbauen kann. Herr, du siehst unsere Not. Wir sind verunsichert, Herr. Ist das dein Wille gewesen? Nein, sie preisen Gott, weil sie gar keinen Anspruch haben an sich selbst, ob sie nun leiden oder nicht. Das ist gut, denn sie leiden für den lebendigen Gott. Sie gehen in die Anbetung.
Wahre Anbetung. Gott, das, was er ist, nicht was er gibt. Das ist Lobpreis. Das muss man unterscheiden. Ich bete Gott an, weil er anbetungswürdig ist, egal wie es mir geht. Und das ist das Höchste. Das ist die Sahne für Gott. Lobpreis und Dank, das ist für den, was ich empfange. Und das ist gut, oder? Gott hört es auch gern. Aber er hört das hier am liebsten. Und wir sagten am Sonntag, nur das Beste, bitte. Nur das Beste für Gott. Und wenn du es nicht geben kannst, dann ist er es ja auch nicht böse. Dann lass es, bis es dahin kommt. Oder bete dafür, dass es dahin wächst, dass es von Lobpreis zu Anbetung kommt. Ihm gebührt nur das Erste und das Beste. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmutig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Die denken nicht an sich selbst. Wir stehen uns selber im Weg. Du hast durch den Heiligen Geist kein Wunder, dass sie durch diese Probleme kommen, oder? Als Gemeinde, sie alle miteinander hatten nur Gott im Kopf. Denen war es egal, wie es ihnen geht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Es ist eine Art so prophetische Rede. Die Bibel wird zitiert. Die haben solch eine Gemeinschaft in Licht. Kennt ihr das? Mann, ich denke manchmal, ich wusste gar nicht, dass ich die Bibel so gut kenne. Wenn ich im Licht bin, in einer Anbetung, in so einer Art, das Wort ist ja schrecklich, Afterglow. Es tut richtig weh. Aber eine Zeit der Anbetung, ne, wo das Licht Gottes über uns kommt und wir denken, oh Herr, ich danke dir. Irgendwann muss ich es gelesen haben und du zitierst das Wort. Tut mir leid, Dagmar, entschuldige. Ist auch schrecklich, wir müssen unbedingt irgendein anderes Wort finden, das ist schrecklich. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Das ist das Problem. Es lag nicht an mir, an meinem Versagen, dass ich nichtig bin oder zu schwach bin oder verkehrt gehandelt habe. Daran lag es nicht. Es liegt daran, dass sie dich hassen. Und sie konnten sich erinnern, Jesus hatte ihnen gesagt, hier, wenn sie den Meister hassen, wundert euch doch nicht, wenn sie die Jünger hassen. Das ist normal. Und Paulus sagt, ich freue mich, wenn ich gehasst werde, um Christi Wille. Ich weiß es nicht, wo ich war, aber ich lese am 28. Was? Denn du gesalbt hast Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss. Ich habe es vollbracht. Ich habe alles getan, was der Vater mir gesagt hat. So stirbt Jesus. Und Jesus tut das, egal wie schwer das sein mag, ob es andere mögen oder nicht. Er tut nur das, was Gott ihm sagt und nichts anderes. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das ist wichtig. Zu tun, was die Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Es musste so kommen. Du hast uns das gesagt, wir wissen das. Und nun, Herr, sieh an ihr drohen und gib deinen Knechten mit allen Freimut. Es geht weiter. Zu reden dein Wort. Nicht, wir müssen uns zusammensetzen, Geschwister, Mitarbeiter treffen und wir müssen überlegen, wie wir das Wort so verkündigen, dass wir keine verletzen oder provozieren. So weit sind wir heute. Das ist mein Lieblingsthema im Moment. Schweige. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie wussten, dass er ein Knecht ist, er hat nur das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Sie haben ja mit ihm gelebt. Er hat sich nicht selbst befriedigt, im materiellen Sinn, im sexuellen Sinn oder egal was für ein Sinn. Der war nur da. Jesus war Gottes Knecht. Und sie wussten, unser Meister wollen wir nachfolgen. Wir müssen seine Knechte und Diener sein. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte. Seht ihr, was passiert als Frucht der Radikalität, wo sie versammelt waren? Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Könnt ihr das vorstellen? 25.000, 30.000 Leute, ein Herz und eine Seele. Ja, die kannten sich gegenseitig nicht, aber die hatten alle eine Gesinnung. Ne? Die sind sich begegnet in der Stadt. Ja, in wessen Hauskreis bist du? Ja, ich bin da bei den Nagels im Hauskreis. Ja, Harry ist ein feiner, ja, ist ein feiner Kerl. Mann, den erkennt man nicht wieder. Und Elfi, ja, Harry und Elfi haben ihr Haus verkauft. Stellt euch das mal vor. Und sie haben das in eine Kollekte geteilt am Sonntag, damit wir uns eine neue Gemeinde kaufen können. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht eine sagte von seinen Gütern, dass sie seine wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Bitte schön, das war prophetisch, Nagels. Dein Haus, aber nicht mein Haus. Ihre radikale Haltung zueinander machte sich so eins. Es ist Jesus. Es ist in Jesus, dass wir verbunden werden. Und wir sind unzertrennlich. Woran? Nicht in Gott, in Jesus. Ich will das jetzt nicht so eine Jesus-Only-Bewegung machen. Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist. Aber in seine Ordnung. Uns ist etwas gegeben. Bitte schön, lass uns das in Anspruch nehmen. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Guck mal, es ist nicht nur Ärger, es ist nicht nur Stress, aber große Gnade. Und die kommt nicht, diese große Gnade kommt nicht durch Nachgeben, nicht durch Toleranz, nicht durch liberales Gedankengut. Nicht durch politische Korrektheit. Was Gott letzten Endes zum Kotzen ist. Offenbarung. Kapitel 3. Wir haben noch 3 Minuten. 3, Vers 16. Weil du aber lau bist, ich bin in der Schule mit Japaner, Juden, Chinesen, Koreaner aufgewachsen. Und viele meiner Freunde hießen Lau. Lau Sung, Lau Yong, na, die hießen aber Lau. Das ist jetzt nicht gemeint. Da sind die Chinesen hier sind nicht gemeint. Weil du aber lau bist, und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinen Munde. Und das ist hier, wir können jetzt nicht drauf eingehen, geschichtlich ist das hier die letzte Gemeinde. Eure Toleranz, eure Liberalität ist zum Kotzen. Ihr meint, ihr seid Maßstab aller Dinge. Und das ist ja das Problem auch in Korinth gewesen. Och, ja, er schläft mit seiner Stiefmutter. Aber, naja, die Welt ist heute anders hier in Korinth. Wir haben ein sehr offene Beziehung zueinander. Und solche Dinge, naja, damals in der biblischen Zeit bei Mose, als die Gesetze geschrieben wurden, war es falsch. Aber heute in Korinth, ja, Sex ist wie eine Nase bohren. Wir dürfen das nicht so ernst nehmen. Es geht uns nicht an, wo unser Bruder rumbohrt. Und wenn es bei seiner Stiefmutter ist, wir wollen da nicht provozieren. Naja, läuft er weg. Und Paulus klingt aus. Ihr habt leider keine Zeit, es zu lesen. 1. Korinther, liest mal die Einleitung in Kapitel 4. Ihr aufgeblasenen, stolzen, hochmutigen Menschen, die er meint, ihr müsst noch gnädiger sein als Gott. Das sind seine Worte. Und hier ist die Gemeinde aufgeblasen. Sie bilden sich das ein, dass sie den Maßstab machen können. Ihr eigenes Maßstab, wo Christus das Maßstab ist.
Und dann liest mal, wisst ihr, wenn wir dahin kommen als Leib Christi, als Gemeinde Gottes, dass wir meinen, wir entscheiden, was richtig und falsch ist, was du, wir erheben uns ja über Gott. Und jemand, der aufgeblasen ist, ist doch komischerweise ein unheimlich bequemer Mensch. Ne? Er ist sicher in sich selbst, in seiner Überheblichkeit. Und er ist zwar in wahnsinnige Gefahr, merkt das aber selber nicht. Und gerade das, und das passiert in unseren Ländern, wo wir ja so vieles können. Und hier geht es darum, du sprichst, ich bin reich und ich habe genug. Ich bin stark, ich habe viel Wissen, wir sind alle gebildet. Wir haben schließlich studiert. Wir haben ein Diplom, wir sind Psychologen, wir sind Wissenschaftler. Wir wissen viel mehr als die Menschen da mal, diese ignoranten Menschen im Alten Testament, die durch die Wüste gedackelt sind. Die brauchten das, aber heute ist es bei uns ganz anders. Ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts. Gerade das sagt Gott zum Volk Israel in Deuteronomy, 5. Mose. Könnt ihr nachschlagen in Kapitel 6. Wenn ihr nach Kanaan kommt, und trinkt aus Quellen, aus Brunnen, die ihr nicht gebohrt habt. Und isst von Trauben, die ihr nicht gepflanzt habt. Und lebt in Häusern, die ihr nicht gebaut habt. Wenn ihr groß und stark seid und gesegnet, vergisst nicht, wo es herkommt. Und lässt euch nicht verführen, stolz zu werden. Stolz ist der Mensch, der sich auf sich verlässt, ist auf unser Mist gewachsen. Und da sind wir auch leider heute in unser Jesus-Undenken als Gemeinde Gottes in dieselbe Gefahr. Apostelgeschichte, ich lese einfach in die 2 Minuten, die mir nicht mehr übrig bleiben, den Rest des Textes. Und mit großer Kraft bezeugen die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Acker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab einen jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ein ehrlicher, aufrichtiger Mann. Und nächste Woche kommen diejenigen, die nachahmen, die Heuchler. Jesus, wir danken dir für diese Minuten zusammen. Wir danken dir für die Zeit der Anbetung. Und wir sehen hier die Qualität der Gemeinschaft und die Haltung der Geschwister. Dein Namen, Jesus, dein Wort, dein Geist und durch den Ganzen die Ehre und Achtung, die Anbetung dir gegenüber, Vater. Wir bitten dich, wir können das nicht tun. Wir können dieses Feuer auch nicht entfachen. Sende du dein Feuer und erneuere du uns. Denn wir merken alle von uns, die wir heute Abend hier sitzen, dass es hier und da nicht stimmt. Du bist ein Gott, der uns in der Freiheit führt und leitet. Wir bitten dich, Herr, schaff du dies in unser Herzen, in aller Freiheit. Zünde du ein neues Feuer in unser Herz. Und in Verbindung mit dem Feuer, Herr, verbrenne alles andere, was uns anklebt. Dinge, die wir vielleicht nicht einmal loslassen wollen, Herr. Schenk du Gnade, dass wir loslassen an allem und dir vertrauen, dass wir nicht für diese Welt leben, sondern für die Ewigkeit, die oder das auf uns zukommt. Wir bitten das in Jesus' Namen. Amen.